Herzlich willkommen zum Podcast Holy Sheep Neuseeland. Heute gibt es ein Interview mit einer Weitwanderin. Weitwandern bedeutet wortwörtlich, dass man weit wandert, dass man lange wandert. Das ist ein Konzept, das es auf der ganzen Welt gibt, so auch in Neuseeland. Und der neuseeländische Weitwanderweg, der heißt Te Araroa Trail und der ist etwas mehr als 3000 Kilometer lang und führt vom Norden der Nordinsel bis in den Süden der Südinsel. Man kann aber auch andersrum laufen, also je nachdem, für welche Richtung man sich entscheidet. Die meisten laufen allerdings von Nord nach Süd. Und in Dunedin liege ich da sehr strategisch günstig, weil die meisten Wanderer, die besuchen nochmal Dunedin kurz nachdem sie den Trail beendet haben. Und wir starten bei mir im Wohnzimmer. Da sitzt nämlich Carola, unser Interviewgast. Für die einen ist es das Sehnsuchtsziel am anderen Ende der Welt und die anderen verfluchen ihn, weil der Trail einfach körperlich sehr, sehr herausfordernd ist und oft so gar keinem typischen Wanderweg entspricht. Und wie das im Moment in dieser Saison aussieht, darüber sprechen wir natürlich auch mit Carola und ich kann jetzt schon mal sagen, es gibt super viele Tipps, was so Ausstattungssachen angeht. Ich habe da auch so ein kleines Büchlein, wo ich immer so die Supertipps reinschreibe. Wir nehmen dieses Gespräch bei uns im Garten im Gewächshaus auf und heute seid ihr dabei, wie auch mal ein tierischer Gast vorbeikommt. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser Episode. Macht's euch gemütlich. Ihr könnt jetzt mit uns 3000 Kilometer durch Neuseeland wandern. Also hier hört man schon den Kaffee und das heißt Podcast-Interview. Carola, du hast gestern nach ungefähr 130 Tagen, 4 Monate ungefähr, den Te Araroa Trail beendet. Du bist mehr als 3000 Kilometer durch ganz Neuseeland gelaufen. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Damit wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen, Carola, du bist 45 Jahre alt und du bist eine Kita-Leiterin in Dresden. Wie viele Kinder sind da in deiner Kita?
Wir haben 115 Plätze und es sind immer so zwischen 100 und 112 belegt.
Was kann sich keiner vorstellen über deinen Job?
Ich glaube, wie herausfordernd es ist, für alles im Endeffekt verantwortlich zu sein. Ich bin ja im Endeffekt für das ganze Haus, die Kinder, das Personal, für alles verantwortlich. Das ist schon manchmal eine sehr große Herausforderung, ja.
Und du lebst in Dresden. Was ist der schönste Ort, wenn Leute zuhören, die jetzt nach Dresden kommen? Was ist der schönste Ort in Dresden?
Die Dresdner Neustadt, wo ich lebe und wo unsere Kita ist. Weil es einfach so bunt ist und so vielfältig und einfach tolle Menschen hat, ja.
Du bist gerade auf einem Sabbatical, du bist ein halbes Jahr nicht in der Arbeit.
Genau.
Wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich laufe jetzt einmal quer durch Neuseeland?
Es konnte sich überhaupt niemand vorstellen, was das bedeutet, inklusive meiner selbst natürlich.
Was war der Moment, in dem du entschieden hast, ich mache das jetzt wirklich?
Das war der Jahreswechsel 24/25, als ich ja entscheiden musste, ich würde jetzt meinem Arbeitgeber endlich sagen, ich möchte gerne ein Sabbatical beantragen und dann musste ich es ja für mich auch festmachen und ich hatte das aber schon 2 Jahre vorher überlegt und ich habe so lange darüber nachgedacht, dass ich einfach eine Entscheidung treffen musste und der Jahreswechsel war perfekt dafür und dann habe ich es einfach gemacht im Januar.
Das heißt, du hast nicht jetzt die Jahre vorher weniger Gehalt bekommen, um dann jetzt Gehalt zu bekommen?
Ich habe tatsächlich von meinem Bruttogehalt gespart, also weggelegt über meinen Arbeitgeber, die uns das halt ermöglichen mit einem Lebensarbeitszeitkonto, so nennt sich das bei uns. Und da habe ich gespart 2-3 Jahre, aber erstmal ohne festes Ziel. Das Ziel kam dann erst mit der Zeit.
Warum Neuseeland?
Ich liebe Neuseeland. Ich war vor 7 Jahren hier schon mal auf einem typischen Campervan-Urlaub und habe mich so in das Land verliebt, dass ich irgendeinen Weg gesucht habe, um nochmal wiederzukommen und dann aber für längere Zeit. Ja, und das war irgendwie der perfekte Mix aus ein Abenteuer zu erleben, das Land nochmal neu kennenzulernen und einfach wieder herkommen zu können.
Was waren die größten Unterschiede, wenn du jetzt diesen typischen Camperurlaub mit deinem Ich wandere jetzt durch Neuseeland vergleichst?
Ich glaube, als Camper-Tourist tangiert man ganz viele Orte einfach nur so und man kommt auch nicht so sehr mit den Locals ins Gespräch, also mit den Menschen, die hier leben, mit den Kiwis. Und das ist jetzt auf dem Trail ganz anders gewesen. Wir sind ja einfach durch Städte durchgelaufen. Die Menschen haben einen direkten Kontakt und wir auch zu den Menschen. Wir können angesprochen werden, oh, was machst du mit deinem großen Rucksack? Wie bist du unterwegs? Und wir können Fragen stellen. Einfach der Kontakt zu den Einheimischen.
Als du die Entscheidung für dich getroffen hattest und auch deinem Arbeitgeber Bescheid gesagt hast, wie bereitet man sich auf eine 3000 Kilometer lange Wanderung vor? Bist du zu Hause eine Profiwanderin?
Nein, ich bin bisher oder bis vor der großen Wanderung maximal mal eine ganze Woche zum Beispiel den Malerweg gegangen in der Sächsischen Schweiz und bin immer mal einmal im Monat vielleicht auf eine mittelgroße Wanderung gegangen und habe einfach ganz viel recherchiert zur Ausrüstung, zu Tearoa selbst. Also was haben Menschen berichtet, die das schon gemacht haben, vor allen Dingen Frauen, die alleine gereist sind.
Ist dir irgendwas hängen geblieben? Bücher, Podcast, YouTube?
Alle Podcasts, die irgendetwas mit Neuseeland zu tun haben. Wanderwach und Kaffee, Holy Sheep Neuseeland.
Grüße an Mareike nach Auckland.
Genau. Und auch, ja, alles rund ums Wandern. Und da gibt es ja immer wieder Menschen, vor allen Dingen so, ich glaube, in den letzten 3-4 Jahren, die auch über den TA berichtet haben. Das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, ist mir dann nochmal eine Excel-Tabelle zu erstellen mit den ganzen Gegenständen, Kosten etc. pp.
Ein bisschen wie Christine Thürmer. Weißt du, die macht sich auch mal so Excel-Listen davor.
Ja, ich war auch schon bei einem Vortrag von ihr
gewesen. Warst bei der Show?
Ja, genau. Und nicht, dass ich das da irgendwie übernommen hätte, aber ich dachte, um irgendwie einen Überblick zu behalten über alles, was ich zu organisieren habe, ich bin kein Fan von Excel, habe ich mir trotzdem zu Hause eine Excel-Tabelle erstellt.
Für alle, die es nicht wissen, also Christine Thürmer ist die Weitwanderin in Deutschland, die bekannteste. Die hat einfach daraus so eine Content-Maschine gemacht, ne? Vorträge, Reisen, also die Podcast-Shows. Wie war das, sie so persönlich zu erleben?
Ah, ganz toll. Sie ist ganz natürlich auf der Bühne, hat ja so einen Witz, so einen ganz speziellen. Und sie hat sich dann auch nochmal Zeit genommen für Fotos und Fragen. Also ich fand es ganz lebendig.
Hast du ein Foto mit ihr?
Ja.
Gibst du uns das?
Gerne, mit meiner Schwester. Ich frage sie vorher noch, aber ja. Sie ist mit drauf, ja, genau.
Wer gehört so in Dresden in deinem engsten Umfeld dazu und wie haben die reagiert?
Also meine Familie und Freunde und zu meinen Freunden teilweise zähle ich auch mein ganzes Team. Und wir haben da ganz oft drüber gesprochen und die waren alle so, boah, und das machst du jetzt wirklich? Und also meine Mama, muss ich dazu sagen, hat ganz große Angst. Und ich glaube, sie ist jetzt sehr froh, dass der Trail beendet ist.
Wovor hatte die Mama am meisten Angst?
Ich glaube, dass mir einfach irgendwas passiert, halt, was weiß ich, irgendwie runterfalle, im Fluss abstürze. Also einfach so ein typischer vielleicht Wanderunfall.
Was waren deine größten Ängste vor dem Start?
Ähnlich vielleicht wie die von meiner Mama, dass ich von irgendeinem Berg gewedelt werde, dass ich im Fluss ausrutsche, dass ich vielleicht auch mal nachts Angst alleine im Zelt habe, weil ich irgendwelche Geräusche nicht zuordnen kann. Also schon so typische Sachen, die man vielleicht hat, wenn man sowas noch nicht gemacht hat.
Wie oft hast du davor schon in einem Zelt geschlafen?
Noch nicht so oft.
Also alleine auch, ne? Also viele kennen natürlich Camping, aber alleine nachts in einem Zelt zu schlafen, wie oft hast du das gemacht davor?
Davor gar nicht. Nie alleine. Nachts. Ich habe mein Zelt getestet. Einmal, indem ich es in den Urlaub mitgenommen habe und einmal bei Freunden im Garten nach einer Wanderung in der Sächsischen Schweiz. Aber ich habe da nie alleine irgendwo abgeschieden drin geschlafen vorher.
Wie viele Nächte, so grob über den Daumen gepeilt, meinst du, hast du jetzt im Zelt geschlafen? Wie viel Prozent von deinem Wanderweg?
Ich würde sagen, schon 70%.
Mhm. Also du bist ein Profi.
Ja, Medium.
Du kannst das Zelt im Dunkeln aufbauen?
Könnte ich jetzt mittlerweile, ja.
Also jeder Handgriff sitzt?
Ja. Es war eine steile Lernkurve, ja.
Welche Angst war wirklich real?
Eigentlich keine. Es gab aber auf dem Weg gewisse Abschnitte, wie die Tararua Ranges, wo wir einfach bei Wind und Wetter über einen Bergkamm laufen mussten und sich das durch den Wind nicht mehr so sicher angefühlt hat. Und nachts alleine im Zelt, es war okay, weil eigentlich immer andere Zelte drumherum waren. Der TE ist ein sehr viel begangener Weg. Viele Menschen sind unterwegs und eigentlich gibt es kaum eine Situation, außer man möchte das selber, wo man alleine sein muss.
Viele denken beim Tararua Trail an einen schönen Weitwanderweg. Du sagst, 70% sind Backcountry. Was bedeutet das konkret?
Backcountry bedeutet, du bist auf Pfaden unterwegs, die keine ausgebauten Wanderwege sind, die sehr eng sind. Du rutschst mitunter 5-mal am Tag aus, fest in Schlamm, musst sehr vorsichtig sein an Abhängen, die vor allen Dingen zu Flüssen führen, dass man eben nicht im Fluss landet, muss wirklich auf seine Schritte gut achten, sich gut konzentrieren und man muss bereit sein, zu 50% nasse Füße zu haben, entweder durch Schlamm oder durch Flussquerung und einfach im Hinterkopf zu behalten, es ist keine bequeme, angenehme Wanderung, wo man am Ende des Tages in irgendeiner Herberge einkehrt.
Als du in Deutschland zum Flughafen gefahren bist, erinnerst du dich an diesen Moment?
Ja, erinnere ich mich ganz genau, weil ich auch wollte, dass eigentlich niemand da ist, um mich zu verabschieden. Und dann waren da trotzdem Freunde. Ja, so ein Abschiedsschmerz schon auch, weil ich ja auch nicht wusste, was auf mich zukommt und war total gespannt, aber auch aufgeregt. Und ich weiß das noch sehr genau, ja.
Wie viel Zeit hattest du in Neuseeland, bevor du losgelaufen bist?
Ich hatte 6 Tage zum Ankommen. Ich habe glücklicherweise noch Bekannte aus meiner Zeit in England, die auf Waiheke Island wohnen. Dort durfte ich meinen Koffer lassen und nochmal so meine Ausrüstung ein bisschen testen, nochmal ankommen und bin dann am 6. November mit dem Bus von Auckland nach Kaitaia gefahren.
6. November 2025. Dieses Datum wirst du wahrscheinlich nie vergessen.
Nein.
Wann war so dieser Moment, wo du realisiert hast, ich mache das jetzt wirklich? Ich laufe hier jetzt die nächsten Monate und Wochen?
Also ich glaube, das Einsetzen dieser Erkenntnis, es wird jetzt so weitergehen, das kam dann erst, glaube ich, nach ein paar Tagen, ein paar Wochen. Aber der erste Tag oder dieser Stadt am Cape Ranga, ich war schon in Kontakt mit anderen vom Bus, die ich da einfach kennengelernt hatte. Und es war irgendwie so schön. Wir hatten schon so eine Mini-Gruppe gebildet und sind einfach losgelaufen. Und wir hatten einen wunderbaren Tag mit Sonne und sind einfach los. Und ich habe den Strand gesehen und ich war happy.
Den Te Aroha Trail, den gibt's ja noch gar nicht so lange verglichen mit anderen Weitwanderwegen. Was ist in dieser Saison 2025, 2026 anders?
Seit 2025 haben sich die Kosten für Menschen, die halt aus dem Ausland herkommen, ich würde sagen verdreifacht. Das sind jetzt mittlerweile 1300 neuseeländische Dollar, die man halt zahlt. Aber da sind halt auch, ist dein Backcountry Pass mit drin. Also du kannst auf den Dock-Campingplätzen umsonst übernachten. Es gibt auch mal Prozente bei lokalen Partnern. Und es dient natürlich auch der Instandhaltung des Weges, weil man natürlich sagen muss, wenn jetzt seit 10 Jahren hier Menschen diesen Weg laufen, er ist trotzdem viel begangen und es muss ja auch was an den Hütten gemacht werden. Der Trail muss instand gehalten werden. Also für mich, in meinen Augen, sind die Kosten gerechtfertigt.
1300 Dollar sind aktuell ungefähr 650 Euro. Die muss man zahlen?
Die sollte man zahlen, um sich zu registrieren. Man kriegt dann damit so eine Plakette, ein Starter-Pack. Und die Plakette sollte man dann auch bereithalten, wenn eben jemand kommt, der das auf dem Zeltplatz sehen will oder in einer Hütte. Muss aber sagen dazu, es gibt Menschen, die das nicht gemacht haben, die sich nicht registriert haben. Und ich glaube, die haben dann einfach, wenn jemand gekommen ist, halt den regulären Preis dann bezahlt für das Camping.
Weißt du ungefähr, wie viele Leute den Trail in dieser Saison gegangen sind? Schwirrt da irgendwie so eine Zahl rum?
Ich glaube, wir haben ja auch WhatsApp-Gruppen vom TA. Ich glaube, es wurde mal gefragt in einer Gruppe. Dadurch, dass es aber so eine Dunkelziffer gibt von Menschen, die sich nicht registrieren, glaube ich, war so eine Annahme zwischen 3.000 und 5.000 diese Saison. Ich glaube, es wird eben auch immer mehr. Und vielleicht ist auch so der Gedanke vom TA Trust dabei, okay, wenn jetzt Menschen aus Europa oder aus anderen Teilen der Welt kommen, der Weg ist viel begangen und wir wollen ja auch unsere Natur schützen, vielleicht auch so ein bisschen nicht abschrecken, aber schon sensibilisieren wollen, okay, wir brauchen dafür auch Geld, um das alles instand zu halten.
Du hast ja schon gesagt, da gibt's so ein Paket. Sag nochmal, was ist so in diesem Begrüßungspaket sozusagen drin und wo kriegt man das?
Ja, das wird dann, also man bestellt das oder man registriert sich und dann muss man eine Adresse angeben, wo das hingeschickt wird.
In Deutschland?
Nee, in Neuseeland. Und ich hatte jetzt natürlich Glück durch meine Freunde, dass die das in Empfang nehmen konnten. Es gibt da einmal ein ganz hübsches Armband, was man bekommt.
Eine Powershell?
Ja, genau.
Das sieht ja fast selbst gebastelt aus.
Genau, das kriegt jeder in seinem Starterpack. Dann den Pass.
Interessieren, wer die bastelt, weißt du, da muss ja irgendeiner 2000 Bändchen basteln.
Ja, das fand ich ganz, ganz nett als Gimmick. Ja, fand ich auch total süß. Auch wohl das erste Mal, dass das mit drin ist. Man bekommt einen Aufnäher, den habe ich mir persönlich an meinen Käppi nähen lassen von meiner Freundin. Und die Plakette und diesen Trail Pass. Genau. Und dann noch, man hat dieses Jahr noch so ein kleines Tuch dazu bekommen, wo man einfach mal seinen Topf sauber machen kann oder so als Gimmick. Ja, also ein ganz süßes Starterpack, fand ich.
Der körperlich härteste Abschnitt, der kommt ja relativ zeitig, also nachdem man losgelaufen ist, oder?
Also die meisten sagen schon, der 90 Mile Beach ist schon körperlich am herausforderndsten, weil man ja es nicht gewohnt ist, fast 100 Kilometer am Strand zu laufen. Also der Sand ist zwar sehr hart, das ist aber fast wie Straße laufen, also sehr anspruchsvoll für die Füße und die Beine. Das ist schon mal so die erste Herausforderung.
Da können auch Autos an gewissen Stellen langfahren. Ne? Das ist eine Bundesstraße, dieser Strand. Kann man sich gar nicht so vorstellen in Europa, ne?
Es ist eine Bundesstraße und sind natürlich auch Autos begegnet. Aber ich fand das am faszinierendsten, dass man wirklich 100 Kilometer lang einen Strand hat, wo keine Hotels sind, wo es keine privaten Zugänge gibt oder Häuser. Man hat wirklich dieses Gefühl unendlicher Weite. Aber ich fand das so faszinierend, weil in Europa, glaube ich, gibt es keinen Abschnitt, der so unberührt ist. Außer, dass halt ab und zu mal ein Auto kommt, aber das war okay.
Nach wie vielen Kilometern denkt man sich, ich kann diesen Strand nicht mehr sehen?
Ich habe das genossen. Ich hatte so viel Freude daran, das zu genießen, zu sehen, da ist nur Meer und da ist nur Weite. Und ich weiß ja, in 3 bis 4 Tagen ist das auch vorbei. Aber das war so der Start, man ist aufgeregt, man ist freudig. Also ich fand es total herrlich. Ja, ich fand, es war mit einer Top-3-Erfahrung für mich. Man trägt ja das erste Mal seinen vollen Rucksack. Also das erste Mal Essen für 4 Tage, trinken, die Ausrüstung überhaupt. Also ich in meinem Fall und vielleicht viele andere auch, sind es ja nicht gewohnt, mit so einem schweren, vollen Rucksack loszulaufen.
Was wiegt der?
Mein Ausgangsgewicht waren circa 8 bis 9 Kilo. Nicht ultralight, aber leicht. Und ich denke mal, am Anfang mit Essen und Getränken vielleicht so 12 bis 13 Kilo für diese 3 bis 4 Tage.
Und du sagst, es ging eigentlich schon im 90 Mile Beach los. Wo wurde es dann nochmal richtig schwere körperliche Arbeit, diesen Weg zu laufen?
Für mich persönlich die Tararua Ranges. Das war dann zwar schon fast am Ende der Nordinsel, aber also man muss sich vorstellen, man kommt in einen Wald. Und der ist natürlich nicht wie bei uns in Deutschland, sondern es ist dichter Farnwald, ganz viele Wurzeln, Schlamm. Man muss auch hoch, also wenn man sich vorstellt, fast wie einen Berg im Wald zu haben. Man läuft hoch, man krabbelt hoch, man klettert hoch. Man ist auf dem Bergkamm, man muss ganz steil wieder runter. Also das war für mich schon der herausforderndste Abschnitt. Ich glaube aber auch, weil es für mich mental herausfordernd war, war es körperlich auch anstrengender.
Wie würdest du die Nordinsel, das Weitwandern auf der Nordinsel, jemandem beschreiben, der da noch nie war?
Die Nordinsel war für mich persönlich eigentlich das Highlight, weil man...
Was?
Ja. Ich weiß, es werden ganz viele sagen, oh, die Südinsel ist so viel schöner. Aber es verbindet so viele Elemente, die für mich auch Neuseeland ausmachen, einfach die Vielfalt der Natur. Also man hat eben Strand, man hat Wald, man hat aber auch mal eine Straße, man hat mal den ein oder anderen kleinen Berg dabei, also... Man kommt durch viele kleine Ortschaften, man lernt Menschen kennen. Ich fand das total schön. Die Nordinsel war mein Highlight. Und das Wetter war viel besser jetzt in diesem Jahr.
Wie übernachtet man auf der Nordinsel im Unterschied zur Südinsel?
Ich glaube, es ist nicht so oft möglich, wild zu campen. Man hält sich da schon eher so an Campingplätze oder auch mal an ein kleines Bed and Breakfast. Also es ist auch hier ein ganz großer Unterschied. Man hat so eine Vielfalt, auch mal einen Holiday Park. Man kann sich auch mal eine kleine Hütte mieten, aber schon auch, glaube ich, vorrangig im Zelt. Auf den Campingplätzen halt.
Was hast du da auf der Nordinsel für Menschen kennengelernt?
Man trifft Menschen aus den unterschiedlichsten oder von den unterschiedlichsten Lebenswegen. Menschen, die schon in Rente sind. Ganz, ganz viele, ganz junge Menschen. Alleinwandernde, Pärchen. Ich habe jetzt persönlich keine Familie getroffen, soll aber auch vorkommen. Von aller Herren Länder. Und wir haben immer scherzeshalber gesagt, Frankreich muss aktuell leer sein, weil wir haben ganz viele Franzosen und Französinnen getroffen. Und immer, wenn ich aber Menschen getroffen habe, haben die gesagt, Germans and French. Und ich treffe gar nicht so viele Deutsche. Ich persönlich auf dem Trail nur 4 bis 5 Deutsche getroffen. Eine Fotografin, also eine Freelancerin, 2 ganz junge und ein Pärchen, um die 30. Also auch wieder aus unterschiedlichsten Lebenswegen.
Und was sind die Franzosen so?
Wenn die Franzosen untereinander sind, wird natürlich viel Französisch gesprochen. Ich glaube, sie haben selber kein gutes Bild von ihrem eigenen Englisch. Ich finde aber, es hat immer total gut funktioniert. Also
deswegen haben die einen tollen Akzent.
Ja. Genau. Krüppchen bilden, das ist schon so ein französisches Ding. Deswegen war ich auch dann schon überrascht, dass ich tatsächlich in so einer Bubble gelandet bin mit ganz vielen Franzosen und Französinnen, mit denen ich dann eigentlich auch fast ein Dreiviertel des Weges, also nicht immer zusammen, aber wo wir uns immer wieder begegnet sind und getroffen haben.
Kannst du nochmal andere Nationalitäten einordnen?
Also die Amerikanerinnen und Kanadierinnen, die ich getroffen habe, ultralight, schnell unterwegs, haben schon vermutlich die meisten Wandererfahrungen, gerade mit den größeren Thru-Hikes wie PCT, Appalachian Trail. Das ist mir so aufgefallen, also die sind gut unterwegs, haben auch eben viel Erfahrung. Wir haben auch ganz, ganz viele Holländerinnen getroffen, denen man ja auch so nachsagt, ein Reisevölkchen zu sein. Und die aber auch immer total, ja, super nett und lieb unterwegs waren. Also das sind so die Grüppchen, denke ich, von den Nationalitäten, ja, denen ich so am meisten begegnet bin. Ja.
Neuseeländer auch?
Ja, die hat man immer daran gut erkannt. Es gibt Rucksäcke, die haben vorne nochmal so 2 Taschen dran. Die haben also hinten logischerweise einen ganz normalen Rucksack und vorne nochmal wie so 2 größere Taschen, wie 2 Mini-Rucksäcke, rechts und links. Und immer wenn mir jemand begegnet ist, wusste ich, das muss ein Kiwi sein. Ja, aber die sind nicht, ich bin zwar vielen begegnet, vielleicht so, ich persönlich 5 Menschen, aber die sind nicht ganz so vertreten prozentual wie die anderen Nationalitäten.
Hast du bei anderen auch mal so Sachen gesehen im Rucksack, wo man so guckt und sich denkt, das würde ich mir vielleicht beim nächsten Mal eher kaufen, so im Rucksack? Oder das ist ja echt schlau, was die so für eine Marke dabei haben?
Also wir haben natürlich immer ganz viel über Ausrüstung gesprochen, gerade so am Anfang und verglichen, was hat der für einen Filter, was hat der für ein Zelt? Ich hätte eher für mich mir noch gewünscht, dass ich es hätte lassen können, so ein paar, ja, einfach so ein paar Gimmicks oder Sachen, die andere nicht mitgenommen haben, dass ich einfach das noch hätte da lassen können, dann wäre mein Rucksack noch leichter gewesen. Und zum Beispiel hatte ich einen Teil dabei, womit ich meine Luftmatratze aufblasen konnte, so ein ganz kleines Teil, was ich an meine Powerbank angeschlossen habe und dann ging das immer ratzfatz. Aber das hat auch nur 45 Gramm gewogen, aber so ein paar kleine Gimmicks hatte ich halt dabei, die anderen haben immer gelacht über mich, du hast ja schon wieder das, du hast ja schon wieder das. Und das summiert sich ja dann trotzdem in den Grammzahlen, aber es gab jetzt kein einziges Teil, wo ich gesagt hätte, das würde ich jetzt gegen meins austauschen.
Wie ist das mit Technik? Hat man da Handyempfang?
In den Wäldern oder in den Bergen eher weniger, außer man ist direkt auf dem Gipfel. Und das spart natürlich schon wieder beim Handy an Batterie. Aber man kann auf der Tearoa-App, mit der man auch navigiert, trotzdem trotz Flugmodus navigieren. Also das ist trotzdem möglich durch das GPS.
Wenn man abends zusammen in einer Hütte sitzt oder auf dem Zeltplatz, guckt da jeder in sein Handy und sortiert Fotos?
Das ist eine gute und spannende Frage, weil mir aufgefallen ist, sobald wir natürlich keinen Empfang hatten, hat vielleicht mal jeder kurz in seine Fotos geschaut, aber es hat jeder sein Handy weggelegt. Wir haben ganz, ganz viel gesprochen. Und es war bemerkenswert, sobald wir in einer Stadt gelandet sind und jeder wieder Handyempfang hatte, war natürlich erstmal jeder wieder damit beschäftigt, vielleicht auch mit Freunden in Kontakt zu sein zu Hause, sich kurz auszutauschen. Aber dann hat, wie es halt im Alltag auch so ist, jeder wieder auf sein Handy geschaut. Deswegen waren eigentlich die Momente in den Bergen oder wo man keinen Empfang hatte, die schöneren, weil keiner am Handy war.
Gibt es so einen Moment, der dir so besonders in Erinnerung ist?
Auf dem Wayu Pass, nach dem Pass selber, über den wir mussten, ist die Sonne aufgegangen. Wir hatten einen wunderschönen Tag, waren schon zeitig an der Hütte und haben einfach da ganz entspannt was gelesen, haben ein kleines Nickerchen gehalten. Und es war eine ganz entspannte Stimmung, weil so der Moment vor dem Pass oder wenn man halt weiß, an dem und dem Tag geht man über einen größeren Gipfel, ist schon immer so ein bisschen mit Spannung beladen und auch Aufregung, wenn man das dann geschafft hat. Es war einfach eine ganz besondere, schöne Stimmung, wie so ein Sommertag, der so langsam ausklingt.
Das war ja so eine Stelle, wo du auch Respekt vor hattest, ne? Und du hast gesagt, du hast dir auch zu viele YouTube-Videos dazu angeguckt.
Ja, also es gab vorab oder es kursieren über die Tararuas ganz viele, was heißt Gerüchte, Geschichten. Das ist halt, das Wetter total schnell umschlägt, was auch stimmt, aber dass es halt sehr gefährlich ist, gerade auf dem Kamm, wenn das Wetter umschlägt, ist so, wo dort schon Menschen runtergewedelt haben direkt. Und da hat man natürlich Respekt davor. Und an dem Abend zuvor wussten wir, nächsten Tag ist Windstärke 6-7. Und wir müssen aber auf dem Kamm weiter, weil sonst können wir nicht runter. Und wir können jetzt auch nicht die 3 Tage, die wir zuvor schon gelaufen sind, zurücklaufen. Es hieß also, es gab nur eine Option, laufen oder noch einen Tag in der Hütte verbringen. Und wir sind dann gelaufen früh. Ich bin erstmal langsam gestartet mit noch einem anderen Mädchen. Wir waren eben sehr langsam und vorsichtig unterwegs und dann kamen meine französischen Eltern angeschossen. Die sind halt in den Alpen unterwegs oder wohnen da in den französischen Alpen, haben ganz viel Erfahrung, sind aber auch sehr schnell unterwegs. Und ich wusste, ich will eigentlich hier nur runter, möchte mich denen anschließen, habe dann zu Christina gesagt, komm, Zähne zusammenbeißen, schnell sein. Ich bin dann einfach hinterher gerannt über Stock und Stein, habe dann auch nicht mehr über meine Höhenangst nachgedacht, weil ich einfach nur hinterher wollte und denen so vertraut habe, dass die wissen, okay, es ist jetzt zu windig, wir müssen umkehren oder es passt. Und dann nach, weiß nicht, 4 Kilometern waren wir dann auch raus aus der ganzen Situation.
Was heißt französische Eltern?
Maman et Papa.
Und das fanden die auch gut, dass ihr die so als so Experten wahrnehmt?
Genau, also die haben sich eine kleine Kinderschar zusammen nicht gesucht. Also von Anfang an hatten die 2 junge Franzosen, die so ein bisschen mitgelaufen sind. Eine Israelin, mit der ich auch befreundet bin, dann kam ich noch dazu. Also sie hatten insgesamt irgendwann 9 Kinder, haben sie immer gesagt. Also einfach jüngere Menschen, die auf ihre Erfahrung vertraut haben. Die hatten auch ganz viel Erfahrung mit Ausrüstung, nicht nur mit Wandern an sich. Und die haben einfach so, wie das halt bei den älteren Menschen so ist, so ein bisschen geschaut, dass jeder so happy ist, dass auch mal irgendwie, wenn eine Schokolade gefehlt hat, einfach sich so ein bisschen gekümmert, genau. Und ich hatte halt das Glück, das Maman et Papa kennenzulernen und dann noch ein Kiwi-Pärchen, die auch schon ein bisschen älter sind und gerade die Neuseeländer.
Wie hießen die?
Mark und Mel. Und Maman et Papa sind Cathy und Jean-Denis. Gerade auch bei dem Kiwi-Pärchen, ich habe auch immer so vertraut, wenn die NeuseeländerInnen gesagt haben, oh, wir gucken uns jetzt nochmal den Fluss an und wir schauen nochmal, ob das safe ist, weil die kennen sich ja hier im Land aus. Ich fand es so schön, Menschen zu begegnen, denen ich da so vertrauen konnte oder in Situationen, in denen ich ja keine Erfahrung hatte.
Wer war da noch so in deinem ganz engeren Trail-Family-Kreis?
Es gibt noch 2 Brüder, Ilian und Matteo. Die sind bis fast ganz zum Schluss mit uns mitgelaufen. Ein französisches Pärchen, Margot und Matteo. Die Matteos haben sich gedoppelt.
Sprichst du Französisch?
Nein, aber ich habe natürlich ein bisschen dazugelernt. Und da ich jetzt ohne selbstverliebt zu sein schon gutes Englisch spreche, haben sie mich immer, wir hatten dann immer eine Lesson of the Day, wenn wir gelaufen sind. Carola, was ist heute die Lesson of the Day? Und da gab es immer irgendwas Besonderes, was wir dann ein bisschen spaßeshalber geübt haben. Und im Gegenzug wollte ich gerne auch ein bisschen Französisch lernen. Genau, und Keshet aus Israel, was ich auch ganz besonders fand, weil ich persönlich noch nie jemanden aus Israel kennengelernt habe. Und natürlich auch gerade durch die ganz spezielle Situation, die da gerade im Land ist, haben wir uns da gut ausgetauscht. Ja, also die französische Bubble und meine Keshet, mit denen bin ich ganz viel gelaufen.
Warum kannst du so gut Englisch?
Ich habe fast 10 Jahre in England gelebt, in Brighton, habe dort studiert und viele Jahre gearbeitet.
bei der Lesson of the Day in Französisch. Was ist hängen geblieben?
Ich kann zum Beispiel Sonnenuntergang sagen, coucher de soleil, was ich ganz romantisch finde. Und einfach so ein paar alltägliche Floskeln, die man sonst jetzt nicht so mitkriegen würde. Natürlich auch ein paar Schimpfwörter, die ich jetzt nicht wiederhole.
Welche hebräischen Wörter hast du gelernt?
Ich habe gelernt, gute Nacht, Laila Tov.
Ich kann auch Bokatov.
Bokatov, guten Morgen, genau. Und Keshet hat auf dem Trail auch, das ist mir das entfallen, wie das heißt, wo man die ganzen vielen Kerzen anzündet, zelebriert. Und hat uns dann natürlich auch jeden Abend, also es ging 8 Tage lang, jeden Abend haben wir gemeinsam eine Kerze angezündet. Sie hat dann auch gesungen. Da haben wir nochmal ganz viel auch über die Kultur erfahren, was sie uns so erzählt hat. Das war, fand ich für mich persönlich besonders.
Da habe ich noch ein kleines Hörgeschenk für euch. Dieses Lied, was Carola da beschreibt, das spielen wir euch jetzt mal ein, weil das hat Keshet Carola geschickt. Weißt du, ob sie das in Anspruch genommen hat? Es gibt nicht nur in Neuseeland, aber es gibt so ein Netzwerk, so ein hebräisches Netzwerk.
Das hat sie tatsächlich, soweit ich weiß, mindestens 3 bis 4 Mal in Anspruch genommen. Mhm. Sie hat sich da auch informiert vorher, wo, wenn wir in Städten waren oder in Ortschaften, wo sind da Menschen? Und das weiß ich ja, das hat sie gemacht. Mhm.
Netzwerk, soziales Netzwerk und Hilfe von außen. Es gibt ja auf dem Trail, das heißt Trail Angels, mhm, also die Engel des Wanderweges. Mhm. Kannst du das Konzept mal ein bisschen erklären?
Also das sind Menschen, die meistens direkt entlang des Wanderweges irgendwie wohnen oder ganz kurz davon entfernt. Und die, es gibt ganz unterschiedliche Mittel und Wege, die entweder mal eine Box hinstellen, also eine Kühlbox mit Getränken, oder die anbieten, dass man bei ihnen ein Zelt aufschlagen kann, die einen mal von A nach B fahren, um Essen zu kaufen. Also einfach lokale Menschen, die den Wandern helfen möchten.
Würde man diesen Weg schaffen, wenn es diese Trail Angel nicht gibt?
Ich denke in Neuseeland schon, weil wir ja, oder der Weg ja so gestaltet ist, dass man halt mit Locals sowieso direkt in Kontakt kommt und vor allen Dingen auf der Nordinsel viel durch Ortschaften läuft. Man ist nicht hier direkt darauf angewiesen. Ich glaube, in Amerika auf den größeren Wegen ist es eher so, dass man dort ganz viele Tage noch mit Essen und Getränken unterwegs sein muss, ohne dass man in eine Ortschaft kommt und ohne dass man leicht per Anhalter fahren kann. Und ich glaube, dann ist es gut, wenn jemand, also ein Trail Angel einen dann fährt oder einfach Getränke bereitstellt. Ich glaube, in Neuseeland würde man es auch gut ohne schaffen können.
Ist es bei manchen Trail Angel auch ein Business?
Man hat ja immer die Wahl, ob man das in Anspruch nehmen möchte, aber es ist gerade, denke ich, so ein bisschen im Wandel oder eine Grauzone. Was möchte man geben? Entweder auf Spendenbasis oder wird es direkt so angepriesen, ja, Trail Angel, wir möchten aber gern $25 die Nacht haben für ein Bett oder. Ich finde, wenn man damit transparent umgeht als Trail Angel, ist das völlig okay, weil man ja dennoch als Wandernder günstiger dann in einem Bettchen schläft als zum Beispiel in einem Hotel. Es ist aber halt der Unterschied, bin ich jetzt ein Trail Angel und mache das komplett umsonst? Oder bin ich jetzt jemand, der sich so nennt und möchte schon ein bisschen Geld dafür haben?
Kannst du dich an einen Trail Angel besonders erinnern?
Ja, das war der Bob in Kerikeri. Der Bob ist ein Pensionär. Der macht das tatsächlich, also der ist noch einer von den Alteingesessenen, der sagt, braucht mir gar nichts geben.
Wo liegt Kerikeri?
Kerikeri ist auf der Nordinsel. Das ist eigentlich noch sehr nördlich nach, also zwischen, noch vor Pahia an der Nordostküste, genau. Und der Bob war einfach ganz fantastisch. Der hat uns abgeholt, der hat uns gesagt, ach, hier ist der Supermarkt, hat uns ein Bettchen bereitgestellt. Wir haben zusammen gekocht. Ich bin dann auch noch eine Nacht länger geblieben, weil ich mich so gern mit dem unterhalten habe. Also der war einfach so ein herzlicher Mensch, der aber auch durch seine Lebenserfahrung uns so viel erzählen konnte, auch über Neuseeland und über sein Leben. Den fand ich ganz toll. Ja, und ich glaube auch gerade, ich war bei 1, 2, 3 etwas älteren Menschen und ich glaube, für die ist es auch so schön, Menschen aus aller Welt zu treffen, die Geschichten zu hören. Die sind mitunter selber noch aktiv, aber würden jetzt vielleicht nicht mehr den ganzen Trail gehen können und möchten natürlich auch was von ihrem Leben irgendwie erzählen. Und wenn jetzt gerade keine Enkelkinder oder Kinder in der Nähe wohnen, ist das für die, glaube ich, ganz toll, einfach auch die Gesellschaft zu haben.
Alltag auf dem Trail. Kannst du beschreiben, wo übernachtet man?
Also auf der Südinsel zum Beispiel ganz viel schon eher so wild, wenn es gut.
Ich frage mich gerade, warum da unser Hühnchen hier durchs Bild läuft, weil die sollte eigentlich in ihrem Hühnerstall sein.
Ja, also man schläft schon vorrangig im Zelt. Im Süden natürlich etwas bergiger und etwas wilder und nicht immer unbedingt auf Campingplätzen. Und Alltag ist einfach so, je nach Aber bei mir war es so, ich hatte jetzt keine feste Routine. Manchmal hatte ich Lust, mir früh was Heißes zu kochen. Manchmal hatte ich keine Lust. Aufstehen, alles zusammenpacken, losgehen. Essen, 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 laufen, 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 ankommen, sich ausruhen, essen und das Ganze wieder von vorn. Ja.
Man hat, jetzt muss ich mal einmal, ich schnapp mir die jetzt mal schnell und bring die mal in ihren Stall zurück. Da ist er.
Das ist doch das Schöne, wenn man nicht remote aufnimmt.
Das stimmt.
Würde sonst auch nicht passieren.
Dann ist man mittendrin.
So, also es geht auf jeden Fall viel um Laufen, Essen, Schlafen, oder?
Eat, sleep, walk, repeat. Eat, sleep, walk, repeat. Genau.
Ist das nicht befreiend für den Kopf?
Total herrlich. Also man hat ja trotzdem irgendeine Art von Routine oder so einen Rahmen. Also ich glaube, im Gegenzug zum einfach so Reisen, rumreisen, freireisen, hat man einen Rahmen, was irgendwie auch stützt. Aber man weiß, man ist, jeden Tag kommt man irgendwie ein Stück voran. Also man schafft was, ist trotzdem irgendwie in dieser Natur und frei, so frei man sein kann. Total toll.
Ist das nicht auch erstaunlich, finde ich, wenn man so 10, 20 Kilometer läuft, was man alles so per Fuß erreichen kann?
Das ist total Wahnsinn. Also ich glaube, jetzt ist uns oder mir das noch nicht so bewusst. Irgendwann, wenn ich mir nochmal die Karte anschaue und was da alles dazugehört hat, unvorstellbar.
Was du da für eine Leistung hingelegt hast. Wer läuft schon einmal komplett durch Neuseeland?
Ja, das ist, also wenn man so in dieser Community unterwegs ist, sind es ja ganz viele Menschen, die einem täglich begegnen. Dann denkt man sich so, oh, pff, ja, so besonders ist es nicht. Und aber wenn wir dann Kiwis getroffen haben, wow, ihr lauft das. Und ich war selber noch gar nicht so viel in meinem eigenen Land unterwegs. Auch dieser Aspekt, dass sie sagen, oh, ihr habt bestimmt schon viel mehr von unserem Land gesehen als wir. Das ist schon so unglaublich. Ich glaube, auch das wird sich erst wirklich so festigen in meiner Erinnerung, was da diese Leistung angeht, wenn ich dann irgendwie zurück in Deutschland bin.
Mhm. Schlafen, laufen, essen, Stichwort Essen. Welche Sachen kannst du jetzt nach 4 Monaten nicht mehr sehen?
Definitiv keinen Thunfisch aus der Dose. Definitiv keine Wraps, keine Peanut Butter. Was ich auch einfach genutzt habe, weil ich wollte jetzt auch keinen Couscous abends einweichen und mir dann noch ein extra Gefäß kaufen, um das dann mittags zu essen. Das haben auch manche gemacht. Also es musste schnell gehen, es muss gut Energie liefern und irgendwie ja auch was sein, was sich hält, wenn man dann 8 Tage unterwegs ist. Ja.
Was haben die anderen so gegessen?
Beef Jerky und abends, also was jetzt ganz in ist, bestimmt auch nicht nur in Neuseeland, sondern auch in Europa, sind diese Freeze-Dried Meals, also diese gefriergetrockneten Mahlzeiten, wo man dann nur noch heißes Wasser drauf kippt. Da gibt's auch eine ganz tolle Firma hier aus Nelson.
Wie heißt die?
Real Meals.
Da gibt's ja mehrere Firmen. Ja. Sind das die besten?
Real Meals war für uns das Beste. Backcountry gibt's auch. Die sind auch okay, aber da waren für uns so von den Zutaten her, das war jetzt nicht so toll, was da hinten so drauf stand. Und auch geschmacklich waren Real Meals am besten. Und das gab's dann meistens abends. Pulled Pork, Mashed Potato, Eggs and Chives, also alle möglichen Dinge. Gefriergetrocknet natürlich super, weil leicht. Und dann gießt man es auf, verschließt den Beutel nochmal 10 Minuten, hat dann also auch von den Kalorien her wie so eine Art vollwertige Mahlzeit. Ja.
Was kostet das?
Ja, ist nicht so günstig. Also die Real Meals, eine Mahlzeit so um die $17.
Mhm. Das sind 8,50 €.
50, genau. Aber wie gesagt, es gibt eine vollwertige Mahlzeit am Abend. Meistens macht man aber so einen Mix aus so diesen Asianudeln, die ja dann ein bisschen...
Instant?
Ja, Instant, genau, die ein bisschen günstiger sind. Und dann mal so ein Real Meal und dann mal wieder vielleicht auch ein Wrap, vielleicht mal ein Reis, also damit es nicht ganz so teuer wird.
Erinnerst du dich an einen Moment, wo du was ganz Besonderes gegessen hast oder wo so eine Mahlzeit besonders schön war?
Ich glaube, das waren immer die Mahlzeiten, wo wir was geteilt haben. Also wenn einer irgendwie Nudeln hatte, ich weiß noch, auf der Nordinsel habe ich dann zu diesen Instant-Nudeln mal Peanut Butter dazu gegeben und alle so, boah, ekelhaft. Und dann haben sie gekostet und haben gesagt, oh toll. Und das war dann so das neue Ding, dass wir dann immer Peanut Butter zu Nudeln gegeben haben, ja.
Macht man ja auch sonst so eine Peanut Butter Sauce, ne?
Das waren natürlich die Franzosen, die haben doch keine Ahnung. Running Gag, weil ich, also das kam so oft, dass ich dann schon, habe ich dann schon selber immer gesagt, ich weiß, in Frankreich ist alles besser.
Ja. Was ist besonders gut in Frankreich?
Brot. Und dann habe ich immer gesagt, was?
Brot?
Ja. Und dann habe ich immer gesagt, was, du meinst Baguette? Ja, ja, auch Baguette. Und dann wollte ich jetzt nicht anfangen, über deutsches Brot zu sprechen, aber natürlich haben wir eine andere Vorstellung von Brot als die Franzosen.
Also beim Brot kann uns ja wirklich keiner was vormachen, oder?
Eigentlich nicht, aber die vermissen halt ihr Baguette, ihren Käse. Ach, von allen möglichen Dingen haben sie geschwärmt.
Sag mal, wo hast du Weihnachten und Silvester verbracht?
Also Weihnachten waren wir in großer Gruppe auch bei einem Trail Angel, die auch gesagt haben, wir haben eine große Wiese und die hat eine große Garage, kommt alle her. Und das, was schön war, also für uns ist ja Weihnachten am 24. abends, da hat jeder so ein bisschen, haben wir in einer Gruppe gesessen, jeder so ein bisschen seins gemacht. Und am 25. aber früh haben die Trail Angel für uns ein Frühstück halt bereitgestellt. Und dann haben sie so Fragen gestellt, wo kommt ihr daher? Jeder soll was Kleines erzählen, dass sich alle auch nochmal so ein bisschen anders kennenlernen. Wir waren, glaube ich, fast 20 Leute da.
Was, kannst du dich da an irgendwas erinnern, was die Leute erzählt haben?
Also zum Beispiel, was war so der besonderste Moment bisher auf dem Trail? Und da hat ein Mädchen so ein bisschen auch angefangen zu weinen, weil sie halt ganz tolle Dinge schon erlebt hat und so emotional war. Also zum Beispiel, dass sie mit ihrem Freund, wo sie das erste Mal in einem See geschwommen sind, weil sie überhaupt das erste Mal in Neuseeland waren und wie schön das war, was man sonst nur aus Film und Fernsehen kannte, selbst zu erleben. Oder dann haben sie uns gefragt, was sind so Traditionen bei euch zu Hause oder was vermisst ihr jetzt gerade an Weihnachten? Und da wurden ganz viele emotional. Aber für mich war das eher so wie, es ist Sommer, es ist Sonne, Weihnachten, hat mich gar nicht so gestört, dass ich nicht zu Hause bin. Der 25. früh war ja dann bei uns gerade der 24. abends, da haben viele gerade nochmal telefoniert mit zu Hause. Ich habe auch mit meiner Mama, mit meiner Nichte und mit meiner Schwester telefoniert, aber eher so, ich war total euphorisch.
Wenn man nach Hause telefoniert, jetzt mal unabhängig ob Weihnachten oder ein anderer Moment, was erzählt man da so?
Also die wollten einfach immer alle gerade, wo bist du gerade, wie geht's dir, wo hast du geschlafen, wo geht's morgen hin und einfach dieses... Okay, morgen bin ich schon wieder woanders und übermorgen einfach dieses immer woanders sein. Ich glaube, das ist für viele nicht greifbar.
Wo hast du Neujahr verbracht?
Ah, das war nach unserem großen Flussabenteuer auf dem Whanganui River. Sind wir dann in dem Städtchen Whanganui angekommen, haben uns alle...
Das ist der einzige Fluss, der auch die Rechte wie eine Person hat, richtig?
Genau, ja. Und das war auch eines der größten Abenteuer, glaube ich, weil es einfach erstmal ein anderes Transportmittel war. Wir waren nicht zu Fuß unterwegs, sondern eben auf diesem Kanu und Kajak. Ich bin auch gekentert. Und dann sind wir in Whanganui angekommen, haben uns zusammen ein Airbnb gemietet und haben wirklich 3 Nächte nichts gemacht, außer zu essen, ein bisschen zu feiern und waren einfach in Trail Family zusammen.
Wie viele Leute waren da?
Wir waren zu 10 in dem Haus.
Oh, wie schön. Gab es da andere Silvestertraditionen, die du nicht kanntest?
Also, da ich ja wieder in meiner französischen Bubble unterwegs war, die haben Lachs gekocht und es ist auch egal, was man vorgeschlagen hätte. Wir kochen, wir machen das und das. Und da habe ich mich ganz entspannt zurückgelehnt. Ich koche eh nicht so gern. Dachte ich, macht mal.
War es lecker?
Es war sehr lecker, ja. Und dann, zu dem Zeitpunkt war noch ein Engländer mit dabei.
Da war das Essen wahrscheinlich auch nicht so wichtig, oder?
Der wollte, hatte auch erst was vorgeschlagen, aber Franzosen waren ja in der Mehrzahl, haben dann einfach was gekocht. Und da, also es gab jetzt keine, bis auf das Essen, keine besonderen Traditionen, die jetzt bei uns total anders sind.
Du hast gerade gesagt, du bist auch mal gekentert auf diesem Fluss. Was heißt das?
Ich war kurz am Rand, mal am Pool anzugehen, wie man das halt mal so machen muss. Und es war tatsächlich keine so ungefährliche Situation, weil alle aus meiner Gruppe waren dann schon an mir vorbei. Und ich habe gesagt, fahrt einfach. Ich war in dem Moment allein im Kajak unterwegs. Wir hatten eigentlich Kanus, wo wir immer zu zweit sind. Hatten aber auch ein Kajak, weil wir eine ungerade Zahl hatten an Menschen. Und jeder war mal dran mit dem Kajak. Und ich habe das so vom Ufer abgestoßen, war dann mit einem Bein schon drin und mit dem anderen noch nicht ganz und bin dann einfach in den Fluss. Das Kajak ist umgekippt. Ich habe noch schnell meinen Filter, irgendwas anderes noch gegriffen, mich mit der anderen Hand festgehalten, paddel und wollte eigentlich zum nächstgelegenen Ufer und habe aber gemerkt, es geht nicht durch die Strömung. Bin dann wieder zurück und wäre auch an einem anderen Ufer gelandet. Es war aber totaler Lehmboden. Und dann sind aber zum Glück die Holländer gekommen. Die andere Gruppe, die hinter uns zum Glück noch war. Und die haben mir dann geholfen. Ich glaube, ich hätte sonst irgendwann das Kajak gehen lassen müssen, weil ich mich ja selber irgendwo hätte hinretten müssen. Also nur das Kajak und ich zusammen mit dem Lehmboden, das wäre nicht gegangen.
Du hast es gerade schon angesprochen und ich glaube, das kann man sich nur wirklich gar nicht vorstellen, wenn man nicht Neuseeland kennt oder hier schon gewandert ist. Flussüberquerungen. Wie durchquert man einen Fluss?
Am besten nicht alleine. Also ich habe immer die gefährlicheren Abschnitte mit Menschen, mit anderen Mitwandernden durchquert. Es gibt da so gewisse Strategien, sich einzuhaken.
So eine Kette zu bilden.
Vorher natürlich vielleicht auch mal mit seinem Wanderstock da den reinzuhalten, um zu gucken, wie schnell ist gerade die Strömung. Es gibt so ein paar gewisse Eckpunkte, auf die man da gut achten kann. Ich glaube, das Hauptkriterium ist, da nicht alleine zu gehen.
Wie oft, glaubst du, hast du so einen Fluss durchquert?
Hunderte Male, ja. Rechts, links. Also manchmal sind es auch natürlich nur kleinere Flüsse, nicht jetzt diese großen. Also man kann sich jetzt nicht vorstellen wie die Elbe oder so. Aber schon Flüsse, die vielleicht, auch wenn sie nur bis zum Knie gehen, so schnell sind, dass man schon ins Wanken kommt. Aber hunderte Flussquerungen.
Wie viele Tage bist du in nassen Schuhen gelaufen?
Bestimmt die Hälfte der Zeit. Entweder durch Flussquerung, Matsch oder Regen.
Ich habe zwar gesagt, wir machen das am Ende, aber weil es jetzt gerade so schön passt. Lass uns über die Ausstattung reden. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, die ersten Schuhe waren nicht so gut. Du hast 2 Paar Schuhe gebraucht. Lass uns bitte einmal für alle, die jetzt zu Hause zuhören und mit ihrem Büchlein schon da sitzen und mitschreiben. Du hast dich sehr gut darauf vorbereitet, was du packen musst. Was waren deine Top 3 Produkte, wo du sagst, da habe ich die richtige Entscheidung getroffen?
Mein Rucksack, meine Marke, Durston, kanadische Firma, die bei Thru-Hikern ganz, ganz beliebt ist. Also die auch vielleicht in Europa noch nicht so geläufig ist für die, die nicht ultra leicht bis leicht waren.
Wie schreibt, buchstabiert man?
Durston. Also mein Zelt und mein Rucksack waren, das war beides von Durston. Und damit war ich auch super happy, weil das war leicht, es war widerstandsfähig und ich hatte nie damit Probleme. Also es ist alles gut gegangen.
Was kostet das?
Nicht so günstig, vor allen Dingen, weil wir, wenn wir das in Europa kaufen, die Steuern haben und die Lieferkosten natürlich, wenn es direkt jetzt aus Kanada kommt. Es gibt auch Anbieter in Europa, also Zweithändler, wo man das dann etwas günstiger bekommt. Ich glaube, das zählt man so 700 Euro.
Aber ich meine, du hast ja auch dein Haus mit dir rumgeschleppt, ne? Wie eine Schnecke.
Das habe ich mir auch so gedacht, also ich möchte schon was haben, was dann wirklich auch, also zumindest in der Theorie, was man so von anderen liest, gut hält, genau.
Es sind ja dann 700 durch 4 Monate, das sind ja 5 Euro die Nacht ungefähr.
Günstige Übernachtung im Endeffekt. Und man hat halt den Vorteil, dass man dieses Zelt zumindest, das X-Mit Pro One, mit seinen Wanderstöcken aufbauen kann, was natürlich wieder Gewicht spart.
Was heißt das? Die Wanderstöcke sind deine Zelt? Deine Stange?
Genau, meine Gestänge. Also man hat da nicht nochmal so...
Schlau.
Genau.
Ja, schlau.
Man spart ja Gewicht und die Wanderstöcke hat man ja eh dabei.
Das ist natürlich keine Wäscheleine.
Hab keine Wäscheleine. Aber das ist eh egal auf dem Trail. Genau, und dann, also jetzt in meinem Fall mit dem X-Mit Pro One, also man hat da oben 2 Nuppis und dann stellt man die Stöcke so rein und dann spannt sich das in der Mitte auf. Genau. Und man hat natürlich trotzdem die Heringe, aber muss nicht dieses ganze Gestell, was man sonst so kennt, von Zelten mitschleppen.
Der Rucksack, warum ist der so toll? Warum hast du jetzt nicht einen Deuter oder einen Tatonka?
Also Osprey hatten ganz viele auf dem Trail. Diese Osprey.
Wie schreibt man das?
Osprey. Ich glaube, das ist auch sogar eine französische Marke. Also wenn man in Deutschland schaut, selbst bei den großen Anbietern, Decathlon, Globetrotter, es gibt keine Rucksäcke unter 1 Kilo. Und da ich ja wusste, ich werde vielleicht so ein paar Gadgets dabei haben, die mein Gewicht etwas in die Höhe treiben, wollte ich diese Basics so leicht wie möglich haben. Und der Durston wiegt halt unter 1 Kilo, ist extrem widerstandsfähig, ist auch schon zum Teil wasserdicht und hat für mich total gut gepasst.
Gadgets.
So Helferlein, die jetzt in dieser Ultralight-Szene wahrscheinlich niemand dabei haben würde, aber ich hatte jetzt eben zum Beispiel dieses kleine Teil dabei, um meine Luftmatratze aufzublasen.
Hast du auch nie bereut, oder?
Nee, weil das andere dann auch noch mitgenutzt haben, die keine Lust hatten. Ich konnte also anderen noch ein bisschen helfen. Ja, so kleine Sachen, die für mich mehr Komfort bedeutet haben, die jetzt aber ein ultraleicht wandernder, also eine Christine Thürmer, die würde sowas...
Würde niemals sowas mitnehmen.
Niemals, ja. Niemals. Die würde bestimmt auch vielleicht nur eine Sonnencreme und nicht nochmal eine extra Hautcreme mitnehmen. Dann hatte ich noch eine Hautcreme dabei. Kann mir abends keine Sonnencreme ins Gesicht schmieren, das geht halt einfach nicht. Und von zu Hause noch Kaufmanns Kindercreme für meine Lippen. Nichts anderes nehmen. Und das sind ja schon mal 2 kosmetische Gegenstände, die wahrscheinlich der Ultraleichtwanderer nicht mitnehmen würde. Genau.
Gab es so technische Sachen, wo du sagst, oh, da hatte ich vielleicht noch einen Selfie-Stick oder so?
Ich hatte einen Selfie-Stick und ich hatte auch so eine Art GoPro. Hatte mir auch fest vorgenommen, damit tolle Videos zu drehen und schon aber der erste Versuch, dann die Kamera zu sprechen. Ich kam mir so komisch vor und ich habe das dann nie genutzt, sodass ich das dann am Ende der Nordinsel, habe ich das dann zu meinen Freunden zurückgeschickt. Das hat ja dann auch wieder Gewicht gespart.
Gibt es viele, die Selfie-Sticks oder die, was ist jetzt, die Insta 360 oder so dabei haben?
Ich kenne jetzt nur ein anderes Mädchen, was direkt so eine GoPro dabei hatte, habe aber auch eben auf dem Weg 2, 3 Influencerinnen kennengelernt, die dann natürlich mit ihren Sticks auch ein bisschen gelaufen sind. Aber jetzt von meiner Bubble eigentlich keiner, nein.
Wir kommen gleich noch zu den Influencern. Was gehört noch in den Rucksack? Was sagst du, ey, habe ich wirklich gut recherchiert.
Ich war super happy mit meiner Matratze von Sea2 Summit.
War das so eine, die so ein bisschen Luft hat oder viel Luft?
Genau,
oder?
Die hat die Go-To. Sie ist so eine gelbe und die hat aber auch der R-Wert, das sagt man halt, wenn von unten die Kälte nicht so gut durchkommt, der ist ziemlich hoch, weil man ja schon, wenn man im Zelt liegt, fast auf dem Boden liegt. Und mit der war ich super happy. Also alle Hauptgegenstände, die sehr leicht waren, sind nie kaputt gegangen und haben mir gute Dienste geleistet im Endeffekt.
Welcher Schlafsack?
Auch von Sea2 Summit. Auch ein relativ leichter. Was ich vorher nicht wusste, ist, wenn man sagt Komforttemperatur 0 Grad, dass das meistens für Männer recherchiert ist. Und Frauen haben ja nochmal ein anderes Kälteempfinden. Es gab aber nur 2, 3 Nächte, wo ich gedacht hätte, oh, jetzt brauche ich ja nochmal was Kleines, Kuscheliges dazu. Sonst hat es für den Sommer in Neuseeland gut gepasst.
Interessant, dass es da so einen Unterschied gibt mit Männern und Frauen.
Ich wusste das auch vorher nicht mit diesem Komforttemperatur. Das hat mir dann erst irgendjemand auf dem Trail erzählt. Finde ich schon spannend, dass es da immer noch, also es müsste dann vielleicht extra aus gewesen sein.
Hattest du Merino-Sachen dabei?
Ja, alles aus Merino und Das hatte ich vorher auch nie so in meiner Freizeit. Also wenn ich Sport gemacht habe oder gewandert bin, ich muss sagen, das hat sich total ausgezahlt. Einfach weil man, es riecht nicht, es riecht wirklich nicht. Es trocknet schnell und man fühlt sich einfach auch nach 3 Tagen noch relativ wohl, mit diesem T-Shirt durch die Gegend zu laufen, ja.
Was war so deine Sachen, die du immer anhattest? War das eine spezielle Wanderleggings auch, oder?
Ja, eine kurze Hose und halt ein kurzes Merino-T-Shirt und ein langärmliches, genau. Und dann, das habe ich mir tatsächlich hier in Neuseeland gekauft von MacPack. Das ist auch der Standardpulli schlechthin. Den haben
Hatten alle diesen Pullover?
Den haben alle, entweder eben als Frauen in Frauenausführung oder Männerausführung, weil der total leicht ist, aber total gut wärmt.
Und der ist welches Material?
Das ist auch ein Gemisch in dem Fall, aber es ist auch ein bisschen Merino drin und der ist halt super leicht und alle tragen den. Also man trifft den in allen Farben, manchmal mit Tasche, manchmal ohne. Den haben einfach alle.
Gibt's noch irgendwas, wo du sagst, das hatten alle und ich hatte das auch? Gaskocher,
genau. Ich hatte tatsächlich einen ganz kleinen von Decathlon, um den mich tatsächlich alle beneidet haben, weil der ganz klein und leicht ist. Und viele hatten eher so die größeren Geräte von Jetboil. Und ich hatte von Sea to Summit so einen faltbaren Silikonkocher. Der hatte dann zwar zum Ende aus irgendwelchen Gründen zwei Löcher bekommen, ich weiß nicht wie, aber ich war total zufrieden damit. Man konnte den so klein verpacken und die mit ihren großen Töpfen, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich mir den Topf hinbammeln soll, auch total zufrieden. Es kann auch sein, die Löcher sind durch Mäusebisse irgendwann mal nachts gekommen, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es ein Produktfehler in dem Sinne war. Also auch total cool mit dem Silikonkocher.
Gab es irgendwas, wo du sagst, brauch dich nicht, das wäre Quatsch?
Ich habe ein Kindle dabei gehabt und durch diese...
Macht ja Sinn, denkt man.
Macht ja Sinn. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, im Zelt zu lesen, aber wir hatten gerade auf der Nordinsel immer so viele schöne Abende zusammen und haben gequatscht. Ich bin nie dazu gekommen, habe den dann zurückgeschickt, von Wellington aus zurück nach Auckland, habe mir dann aber irgendwann auf der Südinsel mal ein Buch gekauft, weil die Hüttenabende dann doch manchmal ein bisschen anders waren und ich habe dann einfach ein kleines Büchlein mal gelesen. Aber den Kindle hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht.
Was ist bei den Hüttenabenden anders?
Man plant die Etappen anders. Also ich habe die anders geplant, sagen wir mal so. Ich bin schon zeitiger angekommen, weil die Etappen einfach anstrengender waren. Und wenn ich jetzt hätte zur nächsten Hütte gewollt, wäre das so ein langer Tag gewesen, dass ich mir nicht sicher gewesen wäre, wäre ich noch rechtzeitig vom Anbruch der Dunkelheit angekommen. Das heißt, wenn ich um 3 oder um 4 da war, konnte ich schon wirklich ein bisschen lesen, mich ausruhen und hatte dann trotzdem noch ein bisschen Zeit zu quatschen.
Hast du sonst noch irgendwelche Technik dabei gehabt? Weiß ich nicht, hast du Kopfhörer oder so?
Ja, tatsächlich einmal kabellose Kopfhörer. Die meisten haben aber welche mit Kabel, weil es natürlich dir erspart, das auch noch aufladen zu müssen. Aber meine Powerbank war so leistungsstark, ich konnte alles aufladen.
Und also Powerbank auch noch dabei,
Powerbank 20.000, ja, in meinem Fall, hat gut gehalten.
Ist es so, dass Menschen, wenn sie wandern, viel hören, also Podcast-Musik, oder ist das eher so, dass man eins mit der Natur wird?
Ich glaube, das ist wirklich ganz individuell verschieden. Ich habe Menschen gesehen, die hatten immer Kopfhörer drin. Mit Mama und Papa, mit denen ich gewandert bin, gerade die älteren Menschen hatten nie Kopfhörer drin, waren aber meistens auch im Pärchen unterwegs, muss man auch dazu sagen. Bei mir war es so 50-50. Ich habe mal einen Podcast gehört, mal Musik, und mal habe ich es einfach genossen, nur die Flüsse rauschen zu hören oder die Vögel zwitschern zu hören. Gerade auch natürlich, wenn ich alleine unterwegs war und mich konzentrieren musste, hatte ich nichts im Ohr.
Was hast du viel gehört?
Jetzt kommt's.
Bin ich gespannt.
Ich habe ganz viel Cowlitz Hills gehört, weil die einfach so eine gute Laune machen. Und gerade wenn man so ein bisschen alleine läuft und vielleicht auch mal so ein bisschen Respekt hat vor einem Berg, und dann hört man die zwei Jungs und denkt sich, oh, ist alles easy.
Krieg ich hin.
Es ist einfach gute Laune, genau. Fest und flauschig. Und ganz kurioserweise, bevor ich auf den Trail gekommen bin, habe ich natürlich ganz viele Wanderpodcasts gehört und halt einfach Reisepodcasts. Habe ich gar nicht gebraucht, in Anführungszeichen, weil ich ja nun auch...
Man macht es ja selber.
Und habe dann einfach wirklich Musik mehr auch gehört. Mhm.
Weil du gerade schon gesagt hast, die älteren Leute hatten eher keine Kopfhörer im Ohr. Ist etwas typisch, was junge und ältere Generationen anders machen?
Die älteren Menschen, die ich getroffen habe, die waren meistens entweder im Pärchen oder mit Freunden, Freundinnen unterwegs. Sie sind selten so ganz alleine gewandert, gerade wenn die halt jetzt aus Europa oder woanders hergekommen sind. Jüngere Menschen, also gerade jüngere Männer, haben schon manchmal so den Gedanken gehabt, oh, ich kann heute 40 Kilometer schaffen oder ich brauche eine Challenge. Und ganz viele haben ganz zum Schluss eine 100 Kilometer Challenge gemacht. Die wollten in 24 Stunden 100 Kilometer schaffen. Das haben die Älteren.
Wie kam dieser Trend auf?
Ich glaube, das war einfach nochmal so der letzte Push vom Ende und wir wollen uns nochmal was beweisen. Und ja, irgendwie, dass man sagen kann, man hat noch was Besonderes gemacht am Ende, ganz am Ende bis nach Bluff. Und bei den Älteren, die hatten da überhaupt kein Interesse dran, zum Beispiel. Genau.
Du hast schon von Influencern gesprochen. Erzähl mir was von den Influencern, die du getroffen hast.
Also ich habe einen Amerikaner, eine Französin getroffen und von dem einen Franzosen habe ich nur gehört, den habe ich nur ganz zum Schluss mal getroffen, die halt wirklich fast täglich Videos auf Instagram posten und vom Trail berichten, natürlich zeitversetzt, die vielleicht ein paar Sponsoren haben. Gerade der Ami, der ist ganz schnell gewandert und ist jetzt schon bald auf dem nächsten Trail unterwegs.
Ich würde einmal gerne noch, du hast vorhin schon gesagt, die Nordinsel ist deine liebste Insel, wenn du es jetzt so vergleichen müsstest. Wie war das, als du den Sprung auf die Südinsel gemacht hast? Bist du mit der Fähre rüber?
Wir sind mit der Fähre von Wellington nach Picton, genau.
Ist ja auch ein beeindruckendes Erlebnis, oder?
Ist toll. Also mir war zwar ein Müh schlecht, weil wir einen hohen Seegang hatten, aber ist total beeindruckend da. Man weiß, man kommt jetzt nochmal in einer ganz anderen Welt nicht an, aber es wird bergiger, es wird etwas rougher, ein bisschen wilder. Es ist schon für den Kopf auch eine andere Sache.
Wie würdest du die Südinsel beschreiben für jemanden, der da noch nicht gewandert ist?
Zum Beispiel im Vergleich zur Nordinsel, man kommt halt durch weniger Ortschaften. Für mich persönlich, mir haben so die Strände ein bisschen gefehlt. Also man ist halt ganz viel in den Bergen, man kommt aber auch an ganz vielen wunderschönen malerischen Seen vorbei oder hat tolle Ausblicke. Also wer so ein richtiger Bergmensch ist, dem wird die Südinsel auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ja.
Was waren für dich für Leute, die gern wandern oder die auch besondere Orte in Neuseeland sehen wollen und vielleicht jetzt nicht den ganzen Wanderweg laufen wollen, wo sagst du, was würdest du Freunden, selbst deinen Freunden empfehlen und sagen, diese 5 Orte, da müsst ihr hin?
Der Wayu Pass, denke ich, ist auch für Menschen schaffbar, die jetzt nicht so so total hardcore-mäßig unterwegs sind.
Wo ist das?
Der ist noch ziemlich am Anfang von der Südinsel. Also man kommt von den Richmond Ranges raus, kommt durch das malerische Örtchen St. Arnauds und geht dann auf den Wayu Pass. Und man hat dort eigentlich nur einen Tag, der 2 Tage, die ja sehr herausfordernd ist. Man bekommt aber trotzdem dieses Gefühl, mal 6 Tage unterwegs zu sein, ohne Verpflegung zu haben. Und das finde ich für Menschen, die gerne wandern, schon was Besonderes, weil man ja sonst immer nur Tagesetappen macht. Also Wayu Pass. Ich würde trotzdem immer wieder sagen, 90 Mile, das ist zwar auf der Nordinsel, aber 90 Mile Beach.
Kann auch Nordinsel sein.
Genau, 90 Mile Beach, Wayu Pass. Richmond Ranges würde ich jetzt nicht unbedingt Menschen empfehlen, die noch nicht vorher sehr viel gewandert sind, weil man wirklich fast 10 Tage also man kommt dort auch nicht mehr raus, gibt keinen Weg mehr raus, man ist dann da drin, muss da irgendwie durch, man muss das ganze Essen mitschleppen und es sind schon sehr, da gibt's auch die meisten gefährlichen Flussquerungen, ist schon sehr herausfordernd. Und alles, was um diese bekannten Orte wie Lake Tekapo herum liegt, man kann auch von Lake Tekapo nach Twizel zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren. Also das finde ich auch so schön am TE, man kann auch mal wechseln, Kanu fahren, Fahrrad fahren, das ist halt cool, weil man nicht immer nur zu Fuß unterwegs sein muss, ja.
Hattest du noch eine Lieblingshütte oder gab es so eine Hütte, wo du sagst, ach, da müsstet ihr mal vorbeischauen, das ist so schön?
Ich fand die Anshut am Ende des Wayu Pass ganz, ganz toll.
Warum?
Weil die war, das hatte ich vorher noch nie gesehen, die hatte einen großen Aufenthaltsraum mit Küche und dann aber wie so 2 separate kleine Räume, wie in so einem Hostel. Wenn man nämlich früh ganz zeitig aufsteht, so wie ich, und gerne schon mal ein bisschen was kocht oder ein bisschen lauter macht, ist es für die anderen angenehmer, wenn man einfach die Tür zumachen kann. In den ganz kleinen Originalhütten von den, was weiß ich, 50ern, da bist du halt mittendrin, du stehst auf deinem Bett, aus deinem Bett auf, machst dir halt den Kocher an und alle sind munter. So. Und diese etwas neueren, größeren Hütten haben da schon ein bisschen mehr Komfort. Ja.
Wo hast du die schönsten Sterne gesehen?
Definitiv am Lake Tekapo.
Ach wirklich, ja? Weil da schickt man ja immer alle hin und sagt, der schönste Sternenhimmel. Und dann denke ich mir immer, so sieht man nicht fast überall außerhalb der Stadt die schönsten Sterne, aber auch da.
Also kurz vorher ist man an dem höchsten Punkt des TA, dem Stag Saddle. Und da haben wir nochmal eine Zeltnacht verbracht, also bevor wir wirklich nach Tekapo reingelaufen sind. Und da gab es die schönste Sternennacht.
Gibt es einen Abschnitt, wo man besonders viele Touristen trifft?
Alles auf der Südinsel, was dann ab Lake Tekapo kommt, also Queenstown, wenn man in die Ortschaften reinkommt, die Abschnitte, die man wandert, selbst trotzdem nicht so viel, weil diese Great Walks, die ja sehr beliebt sind in Neuseeland, die sind ja eher touristisch angehaucht und der TE verläuft schon mit Absicht durch Gegenden, die etwas herausfordernder sind, wo man halt auch nicht, ich sag's jetzt mal so salopp, den normalen Tagestouristen trifft, weil die Wege einfach keine Wanderwege sind. Und man trifft schon auch mal den einen oder anderen, aber nicht im großen Stil.
Woran erkennst du sofort, dass das ein TA-Hiker ist und nicht ein Tagestourist?
An der Ausrüstung tatsächlich, die Rucksäcke. Also tatsächlich haben ganz viele diese Dürsten-Marke oder Marken, die ähnlich aussehen. Man sieht's an den Klamotten, man sieht's einfach so schon auch an den Flecken oder dem, ich sag mal so, dem Dreck, der so einem anhaftet. Man sieht's einfach an der Größe auch des Rucksacks. Viele Tagestouristen haben Unmenge viel mit und daran erkennt man schon, dass es kein TE-Hacker ist. Also Ich bin immer, wenn ich in einer größeren Stadt angekommen bin, habe ich mich schon versucht, ein bisschen wieder, ein bisschen als Frau oder als, wohlzufühlen und mir so ein bisschen was zu gönnen.
Wie kümmern sich Frauen um sich auf dem Trail? Also sagen wir mal Stichwort Menstruation. Gibt es da irgendwie so auch so Hype-Produkte, wo man sagt, das machen alle?
Ja, also viele haben schon, was ja jetzt auch ein weit verbreitetes Produkt ist, so diese Menstruationstasse dabei, weil Tampons natürlich schwierig sind. Man muss ja oder man sollte ja immer alles mit rausnehmen. Man kann ja nichts irgendwo zurücklassen. Das müsstest du ja dann irgendwo einwickeln, mitführen. Man kann natürlich zum Beispiel, wenn man jetzt Verhütungsmittel nimmt, das ja auch verschieben. Also man könnte jetzt auch die Pille 3 Monate durchnehmen, um das zu vermeiden. Das macht jeder ganz individuell unterschiedlich, ja. Alles, was man eigentlich mit hat, ob das jetzt eben Abfallprodukte sind, sollte man wieder mitnehmen. Also man kann nichts zurücklassen. Und wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, das größere Geschäft macht, also ich hatte zum Beispiel so einen kleinen Spaten dabei, wo man dann halt einfach sich ein Loch gräbt. Und wenn man jetzt aber natürlich dann Papier nutzt, dann nimmt man das ja wieder mit. Man lässt das ja dann nicht da liegen. So, also man muss schon damit zurechtkommen, dass man alles, was nicht in die Natur gehört, wieder mit zurücknehmen muss.
Ist das komisch am Anfang?
Schon, ja. Also wenn man seinen Körper so gut timen kann, dass man das immer auf dem Plumpsklo machen kann, etc., ist das kein Problem. Aber so ist ja der Körper nicht. Wenn man sich dann erstmal ein Stück suchen muss, wo man erstmal ein Loch graben kann, einfach auch von der Bodenbeschaffenheit her und dann alles in irgendeine Tüte packt, das ist schon komisch, ja.
Redet man da mit anderen Hikern lockerer drüber, als wenn man das jetzt normale Wanderer trifft?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade, ich habe mir schon manchmal so überlegt, was wir hier für Gesprächsthemen haben auf dem Trail. Und man geht dann auch ganz normal damit um. Das ist ganz anders als im Alltag, weil aber jeder in derselben Situation ist.
Hat man auch sonst tiefere Gespräche auf dem Trail?
Also man kommt natürlich ganz schnell so bei den Themen an. Warum machst du das überhaupt? Wie ist so dein Leben zu Hause? Wie empfindest du das alles hier? Wie ist deine Situation? Also ich denke schon, man kommt schneller so tiefer ins Gespräch, auch wenn man vielleicht jemanden nur mal 1-2 Nächte auf so einer Hütte trifft, weil ja auch hier wieder jeder so seine Gründe hat, warum er diesen Trail macht und eine ganz andere Ausgangssituation. Und zu Hause, ja, Smalltalk, ich bin zum Beispiel kein Fan von Smalltalk. Und das war auch so ein bisschen, na, keine Angst, aber so eine Sorge, ach, jetzt kommst du ständig mit anderen Leuten in Kontakt, musst ständig dasselbe erzählen. Aber weil jeder so dasselbe erlebt, aber aus einer anderen Sicht, ist es einfach total interessant, da mit den Menschen in Kontakt zu kommen.
Gibt's irgendwie so eine Geschichte, wo du sagst, das war die Motivation von dieser Person, die hat mich irgendwie besonders berührt?
Ich hatte ja ganz viele verschiedene Bücher gelesen, unter anderem auch von der neuseeländischen Autorin Adventures with Emily. Das Buch hatte ich auch gelesen und ich dachte so, okay, die hat das mit ihrer Tochter gemacht.
Die ist mit ihrer Tochter gelaufen.
Die Tochter war damals 7 Jahre alt. Und natürlich haben die sich Zeit gelassen und auch bestimmt da länger gebraucht insgesamt. Aber das war für mich nochmal so, wow, die haben das geschafft zusammen. Ich schaffe das auch alleine. Ja.
Hast du noch andere Buchempfehlungen?
Northbound von Naomi Watts habe ich jetzt persönlich.
Am letztes Jahr raus, ne?
Ja, genau. Ich habe es persönlich als Hörbuch gehört, in dem Fall nicht gelesen. Also es gibt noch diesen Klassiker von Geoff Chappell über den T.A. Roa selber. Also wer so ein bisschen Hintergrundinformationen noch haben möchte, wie das überhaupt dazu kam, wie der dann eingeweiht wurde und von einem der Urväter sozusagen des Trails, dem würde ich noch dieses Buch empfehlen, ja.
Was für andere große Weitwanderwege sind so in aller Munde?
In aller Munde natürlich immer PCT, Pacific Crest Trail aus den USA. Dann die schon in den USA gewandert sind oder den gemacht haben, die kennen natürlich auch den Appalachian Trail oder Continental Divide Trail. Die aus Europa kommen, die sagen schon ganz oft auch den Camino. Und dann
kann man den Te Araroa Trail in Neuseeland mit dem Camino vergleichen?
Ich glaube nicht. Bin den jetzt selber noch nicht gegangen und will mich da jetzt nicht so positionieren, aber ich glaube, man hat ja da eher so dieses System mit diesen kleinen Herbergen. Also man muss, glaube ich, nicht mal ein Zelt dabei haben, wenn man nicht möchte. Kommt also von der, ich glaube, Wander-Community könnte es vielleicht sich ähneln, weil man mit ganz vielen Menschen in Kontakt kommt. Aber ich glaube, die Art des Wanderns, die Wege sind bestimmt total anders. Ja, es ist halt kein Wandern so in so abgeschiedenen Gebieten.
Gibt es einen neuen Trail, der in alle Munde ist?
Aktuell, aus irgendwelchen Gründen, kennen den schon ganz viele, den Wolf Trail, der an der polnischen Ostsee beginnt und auch über große Teile durch Deutschland führt und dann in Slowenien endet. Den kannten auf einmal schon ganz viele, ich selber.
Warum heißt der Wolf Trail?
Jack Wolfskin den promotet.
Ja.
Irgendwie scheint das neue Ding zu sein. In Europa.
Ich weiß, dass da jetzt auch ein paar Influencer, sage ich mal, losgeschickt werden, um diesen Trail auch bekannt zu machen. Und du hast da auch jemanden getroffen, der das machen wird, ne?
Genau, der Ryan, der Amerikaner, der uns hier begegnet ist, der jetzt halt aktuell über den Te Araroa berichtet. Der wird sofort nach dem Te Araroa auf den Wolf Trail starten. Und
wird er dafür bezahlt?
Ich glaube schon. Ja, ich glaube, er versucht sich da gerade was aufzubauen durch Produkte, durch eben Sponsoren, vielleicht auch Jack Wolfskin jetzt selber. Ich habe mit ihm nicht drüber geredet, aber ich denke schon, dass sie ihn dafür bezahlen, dass er das einfach publik macht oder populär macht. Also für mich jetzt persönlich wäre das überhaupt nichts. Muss das jetzt erstmal alles verdauen und verarbeiten. Wenn man jetzt natürlich schaut, okay, es ist sein Job. Er war kurz vor dem TH Roa, glaube ich, auf dem PCT. Mhm. Also es ist wie vielleicht für uns, okay, ich habe jetzt irgendein Projekt auf Arbeit gemacht und okay, eine Woche später startet das nächste Projekt, weil es ist einfach mein Leben, mein Alltag. Für mich persönlich wäre das jetzt nicht der Wunsch, weil ich glaube, so ein großes Abenteuer ist etwas ganz Besonderes und muss anders verdaut werden, aber gut, wenn das sein Job ist.
Was war für dich am besondersten in diesen letzten vier Monaten?
Die Menschen. Also es gibt ja auch diese Videoreihe von Elina Osborne, die eine Neuseeländerin ist, die auch so, ich glaube, den TH Roa bekannt gemacht hat. Und sie hat so diesen Satz, it's all about the people. Das ist einfach, also ich glaube, nur in Anführungszeichen, in der Wildnis zu wandern, ohne Menschen zu begegnen, ohne diese Community zu haben. Ich glaube, das wäre eine ganz andere Erfahrung. Und ich möchte das nicht missen, die ganzen Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Ja. Ich glaube, jetzt gerade so aus der Bubble, vielleicht Christine Türmer und Wege zu wandern, allein zu sein. Man muss sich vorher schon bewusst machen, man trifft hier ganz viele Menschen. Man kann das natürlich auch vermeiden, indem man dann einfach sagt, ich zelte nur wild. Aber es ist dann nicht dieselbe Erfahrung. Ich glaube, TH Roa ist, man lernt ganz viele Kiwis kennen, ganz viele Menschen aus anderen Ländern. Und das muss man wollen und mögen. Sonst, glaube ich, könnte man lieber einen anderen Trail wandern.
Was kostet das alles?
Also die Kosten teilen sich ja auf in Ausrüstung. Ich würde denken, ich habe zwischen 7.000 und 8.000 Euro für meine komplette Ausrüstung ausgegeben.
7.000 bis 8.000?
In meinem Fall jetzt für alles komplett. Rucksack, Matte, Schlafsack, Schuhe, Klamotten, Töpfe.
Wow, ich hätte jetzt gedacht, okay, da wird sie vielleicht auf 2.000 Euro kommen. Was ist das Teuerste?
Rucksack.
Was kostet der Rucksack?
Also der hat, glaube ich, umgerechnet. Ich müsste wirklich nochmal in meine Excel-Tabelle schauen. Ich glaube, so 600 bis 700 Euro gekostet.
Gut, dass du diese Excel-Tabelle hast.
Ja. Ich habe mir jetzt jeden Monat irgendwie was Größeres gekauft, damit ich das nicht alles auf einmal kaufe. Ich habe, glaube ich, angefangen im Februar bis zum November mir alles so monatlich zu kaufen. Man muss dazu, ich habe jetzt wirklich geguckt, ob das Light und Ultralight ist. Es können natürlich auch Leute sagen, ich komme mit meinen Decathlon-Produkten gut zurecht. Und die passen für mich, dann trage ich halt 2-3 Kilo mehr. Also man muss nicht so teuer kaufen. Ich habe es jetzt einfach für mich so entschieden. Und dann die Flüge natürlich, oder der Flug.
Flug war ungefähr?
Hin- und Rückflug 2000 zerquetschte, 2200 glaube ich.
Versicherung?
Auslandskrankenversicherung.
Welche?
Ich habe die Bavaria direkt in meinem Fall. Dann natürlich dieser Trail Pass, der jetzt halt teurer geworden ist, also um die 700, 800 Euro, die Registration Fee. Essen, also on Trail, genau. Wenn man jetzt schaut, dass man jetzt jeden Tag Nudeln isst, das ist natürlich günstig. Mhm. Aber wenn man schon alleine anfängt, diese Freeze-Dried-Produkte zu kaufen, wird es natürlich teurer. Oder, und das haben eigentlich alle gemacht, die ich kennengelernt habe, man ist in der Stadt und man geht ins Restaurant. Ich denke, dass die ganze Reise schon insgesamt jetzt über die Monate verteilt zwischen 10.000 und 12.000 Euro wahrscheinlich gekostet hat.
Aber das ist auch ein Abenteuer in der Natur, das man sich auch leisten können muss, richtig?
Definitiv. Also jetzt in meinem Fall schon mit dem Sabbatical oder die jungen Menschen, die halt vielleicht im Sommer über gearbeitet haben, sich das alles zusammengespart haben oder Menschen, die schon in Rente sind. Also so ganz low budget geht es nicht auf dem TH Roa. Ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich ja dieses im Endeffekt bezahlte Sabbatical hatte, ich habe mir meine 70% meines Gehalts, die ich jetzt monatlich noch bekommen habe, ja zusammengespart.
Aber auf die hast du ja auch vorher verzichtet, ne? Also die hat dir ja auch keiner geschenkt.
Auf die habe ich verzichtet, da konnte aber auf dem Trail nochmal ganz anders natürlich mit meinem Geld umgehen, mir auch mal ein Hotel leisten oder eben ein teureres Essen als Menschen, die jetzt, keine Ahnung, ihren Job gekündigt haben und nur von ihrem Ersparten leben oder von ihrer Rente oder vom Ferienjob. Also ich habe es mir schon auch gut gehen lassen, muss ich dazu sagen.
Und ich meine richtig so, also wie du es gesagt hast, ne, das sind extrem junge Menschen oder dann wieder ältere Menschen. Und ich meine mit 45, du stehst mitten im Leben, du hast einen guten Job, das ist dein Sabbatical, das ist deine Zeit, warum sollst du dir denn nicht mal was Schönes gönnen?
Das habe ich mir auch immer so gedacht. Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier nicht, wenn ich in der Stadt bin, noch irgendwo auf dem Campingplatz, wenn es Unterkünfte gab. Im Süden, muss ich dazu sagen, war es oft ganz schwierig. Es gab Chinese New Year, es gab dieses Fest,
jenes Fest. Stimmt, Chinese New Year ist big in Neuseeland.
Also wir haben in den Städten kaum bezahlbare Unterkünfte gefunden, gerade jetzt auf der Südinsel. Tianao, Queenstown, Wanaka, Lake Tekapo. Wir hatten manchmal gar keine Wahl, als das Zelt aufzuschlagen. Es war so unfassbar teuer oder es war alles schon weg, weil wir ja auch nicht vorbuchen konnten 2 Wochen. Wir wussten ja manchmal erst 2 Tage vorher, wir kommen dann und dann dort an. Aber wenn es möglich war, habe ich mir was gegönnt.
Richtig so. Du hast gesagt, du bist stärker, als du vorher dachtest. Wann hast du das gemerkt?
Ich glaube schon so zur Hälfte der Nordinsel. Erstmal überhaupt die Tatsache, dass ich dann einfach mitunter jeden Tag gelaufen bin, vielleicht mal eine Woche am Stück ohne Pausentag, dass ich größere Abschnitte geschafft habe, dass ich einfach körperlich gemerkt habe, ich bin nicht wie zu Hause irgendwie so ein bisschen anfällig für meine Erkältung oder fühle mich nicht so schlapp, weil natürlich der Alltag ein ganz anderer ist. Ich bin immer draußen in der Natur, ich habe jetzt mich eingelaufen, meine Schuhe sind jetzt neu und ich habe jetzt keine Blasen mehr, dies, das, jenes. Also es hat sich irgendwie total anders angefühlt als im Alltag und ich wusste nicht, wie das vorher sein wird, weil man ja diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Und manchmal so zu Hause, vielleicht auch durch den Arbeitsstress, war ich schon irgendwie ein bisschen anfälliger, auch mal so erschöpft am Wochenende. Das hatte ich jetzt hier gar nicht, gar nicht. Ich habe mich körperlich, ich glaube, seit 10 Jahren noch nie so gut gefühlt.
Das sagen ja auch viele, dass man sich in seinem Körper auch so wohl fühlt, dass es eigentlich du jetzt auch nackt in den Fluss springen kannst und dir sagst, ich fühle mich gut damit.
Ja. Und das haben wir ja auch gemacht.
Haben wir Ostdeutschen auch sowieso nicht so ein Problem mit.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch auf dem Trail irgendwie so ein bisschen sichtbar geworden. Ich habe dann einfach, ich will mich jetzt hier waschen und ich gehe jetzt hier einfach rein in diesen Fluss. Andere haben dann noch so ein bisschen rumgetüdelt mit ihrer Unterwäsche und man will sich ja auch irgendwie wohlfühlen und genau, das Körpergefühl ist toll, man fühlt sich stark, man das interessiert nicht, ob da jetzt einer guckt, weil sind irgendwie alle auch gleich auf dem Trail. Toll, ja. Und auch so, wenn man sich dann unterhält mit anderen, wie macht ihr das in der Sauna? Ja, mit Badebekleidung etc. Das sind schon so kleine Unterschiede, über die wir dann natürlich auch lachen. Aber ich glaube, wir sind da schon offen. Und ich glaube, auch wenn man noch ein Stück in der DDR aufgewachsen ist, also meine Eltern konnten nicht so reisen oder die hätten sowas nicht erleben können. Nochmal sich bewusst zu machen, dieses Privileg, überhaupt reisen zu können und ganz weit weg zu fahren, das ist schon auch toll.
Deine Mama, die hatte ja Angst, dich loszuschicken. Ja. Wie geht's ihr heute?
Also sie hat vor 3 Tagen gesagt, jetzt bin ich erstmal beruhigt, dass es vorbei ist. Also nicht meine Zeit in Neuseeland, aber erstmal das Wandern. Ich glaube, sie hat dann schon gemerkt, das passt alles. Und ihr war auch immer wichtig oder sie hat es sehr genossen zu wissen, dass ich mit anderen unterwegs bin, dass ich so eine nette Familie in Anführungszeichen gefunden habe. Das hat sie unheimlich beruhigt, ja.
Hat der Trail deinen Blick auf dein Leben verändert?
Ich glaube, abschließend könnte ich das vielleicht erst in einem Jahr beantworten, was ich denke, dass sich irgendwie was in meinem Job vielleicht verändern wird oder sollte, weil was ich vorhin angesprochen hatte, dass ich mich halt oft erschöpft gefühlt habe oder halt übelst gestresst, das ist glaube ich nicht so normal. Also das ist vielleicht normal, man empfindet das als normal im Alltag, aber ich glaube, das sollte nicht normal sein. Und wie ich mich jetzt fühle im Vergleich zu zuvor, ich möchte das natürlich gerne ein Stück beibehalten. Ich muss irgendwie schauen, wenn ich wieder zu Hause bin, was gibt's da für Elemente, die ich ändern kann und muss. Vielleicht sind es erstmal nur Stunden oder wie auch immer. Ich bin ja in Vollzeit. Ich würde schon gern da bleiben. Vielleicht muss ich einfach mein Mindset auch dem Job gegenüber ändern, dass ich einfach mir nicht mehr so viele Gedanken mache. Das könnte ja schon helfen. Vielleicht ist das schon ein Schritt in diese Richtung. Aber ich denke, erst so das nächste Jahr wird zeigen, was sich konkret verändern wird in meinem Leben.
Wie fühlt sich das Leben ohne Trail an?
Kurios. Also ich habe jetzt das Glück, noch mit einigen Freunden unterwegs zu sein und habe jetzt auch noch 4 Wochen Zeit, mir noch ein paar andere Sachen in Neuseeland anzuschauen. Es fehlt aber schon jetzt so ein bisschen so diese Struktur, weil man ja jeden Tag wusste, okay, heute geht's dahin und heute geht's dorthin und es gibt diesen Rahmen, der fällt jetzt erstmal weg und ich weiß ungefähr, was ich mir vielleicht noch anschauen möchte, muss es jetzt natürlich aber selber organisieren und bin nicht mehr nur mit denselben Leuten unterwegs. Das ist schon erstmal komisch und so nach Tag 3 würde ich jetzt schon gerne mal wieder so eine ganz kleine Wanderung unternehmen.
Hast du jetzt Weitwanderblut geleckt, sage ich jetzt mal, und planst im Kopf auch schon wieder das nächste Abenteuer?
Noch nicht konkret. Ich finde es, also gerade dieser Wolf Trail, den finde ich super spannend, weil der halt mitten in Europa ist und auch eben zu, ich glaube, 60% oder 50% durch Deutschland führt. Also sollte sich etwas Größeres in meinem Leben verändern, ich nochmal die Chance haben, so viel Zeit zu haben, 4 bis 5 Monate, könnte ich mir zum Beispiel den ganz gut vorstellen. Ja, aber ich plane noch nichts konkret.
Dein ehrlichster Rat an jemanden, der den Te Arawa Trail laufen möchte?
Sich doch gut vorher zu informieren, sich doch mal das eine oder andere Video anzuschauen. Ich habe ja Menschen getroffen, die gesagt haben, ach, wir wollten das ganz alles erleben, ohne vorher Bilder gesehen zu haben, was ich total gut verstehen kann. Ich glaube aber, dass man sich dessen bewusst sein muss, was für eine Art Wanderung das ist, eben was wir vorher alles besprochen hatten, Backcountry etc. Und sich über die Ausrüstung zu informieren und ja, vielleicht auch wirklich sich da ein Dreivierteljahr vorher Dinge zuzulegen, die einem das Wandern erleichtern, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man nicht so viel auf dem Rücken schleppt. Ja.
Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Grüß uns deine Kita, deine Kinder und vor allen Dingen die Eltern, die ja offensichtlich ganz harmlos sind in Dresden.
Wir haben ganz tolle Eltern in unserer Kita. Ich würde es nochmal sagen wollen, die Kita Luise.
Luise heißt die?
Luise. Kita Luise mit Team und Eltern und Kindern. beste Kita.
Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gern. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, das war die Weitwanderfolge mit Carola. Carola ist jetzt zurück in Dresden und sie sagt gerade selbst, dass sie noch in einer Zwischenwelt sich befindet. Carola hat sich ja auf diese Wanderung extrem gut vorbereitet und sie hat mir alle Kosten, jeden einzelnen Gegenstand nochmal geschickt. Ihr findet die Links dazu in der Episodenbeschreibung und ich persönlich finde das so hilfreich, denn gerade heute in KI-Zeiten, wo wir auf alles eine Antwort bekommen oder auf jede einfache Frage auch tausende Antworten bekommen, finde ich es immer so angenehm, wenn mir jemand sagt, du, ich bin damit 3000 Kilometer gelaufen, das hat sich bewährt, das haben andere gehabt, bei denen war das gut, liebe ich, wenn ich da einfach nur einem Menschen folgen kann. Von daher, wenn ihr euch für die Gegenstände interessiert, klickt da einfach in die Episodenbeschreibung rein. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn im Podcast-Player eurer Wahl. Das macht ihr über die kleine Glocke. Und wenn ihr wollt, bewertet unseren Podcast. Ja, wir schicken ganz liebe Grüße nach Dresden zu Carola und wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Bis dahin, Kakite.